Herzlich willkommen zur zweiten Folge der vierten Staffel des Podcasts Zukunftsforum Weiterbildung, die das Thema hat: Weiterbildung braucht Menschen. Mein Name ist Michael Stein, schön, dass Sie uns wieder eingeschaltet haben. Dieser Podcast gehört ja zur Veranstaltungsreihe Zukunftsforum Weiterbildung. Von dem gab es in diesem Jahr schon 4 Runden. Vielleicht waren Sie ja selber auch direkt und online dabei. Aber wenn nicht, ist das auch kein Problem, denn es geht in jeder Folge in diesem Podcast um ein abgeschlossenes Thema. In den Online-Veranstaltungen haben jeweils Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Inputs gegeben. Es sind Mitarbeitende aus der Weiterbildungspraxis zu Wort gekommen und dann ging es in die Diskussion mit den Teilnehmenden. Weiterbildung braucht Menschen. Das war also das Thema des vierten Panels, der vierten Veranstaltung des Zukunftsforums Weiterbildung. Und einige der Fragestellungen dabei waren: Wie verändern gesellschaftliche Entwicklungen die Nachfrage nach Weiterbildungsmöglichkeiten? Aber auch: Was sind mögliche Zukunftstrends der Weiterbildung? Und wie können Einrichtungen der Weiterbildung den Entwicklungen begegnen? Einer der Inputs kam von Dr. Lars Kilian vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung in Bonn. Und ich fand diesen Input deswegen so interessant, weil Lars Kilian zum einen gängige Forschung zu diesem Themenfeld im Blick hat und auch davon berichtet hat und außerdem aber auch Redaktionsleiter von WBWeb ist, einem Portal für Erwachsenen- und Weiterbildnerinnen und Bildner. Und er hat auch ganz viel davon erzählt während der Veranstaltung. Und deswegen freue ich mich, dass ich nun noch einmal mit ihm verbunden bin. Hallo, Herr Kilian.
Hallo, Herr Stein, ich grüße Sie.
Herr Kilian, Sie betreuen als Redaktionsleiter das Internetportal WBWeb. Was finde ich denn, wenn ich wb-web.de ganz genau aufrufe?
Sie finden da ganz verschiedene Inhalte, die sich grob in 3 Kategorien aufteilen lassen. Mhm. Zum einen finden Sie Informationen, zum zweiten finden Sie Vernetzungsangebote und zum dritten Lernangebote. Und um es ein bisschen konkreter zu machen, zu den Informationen finden Sie vor allen Dingen Infos zum Feld der Erwachsenenbildung und der Weiterbildung. Dazu zählen zum Beispiel News, Veranstaltungshinweise, Hinweise zu Akteuren aus der Erwachsenenweiterbildung, Netzwerken und so weiter und so fort. Dann finden Sie Informationen, die sich konkret um das Thema pädagogisches Handeln drehen. Dazu zählen bei uns zum Beispiel Formate wie sogenannte Handlungsanleitungen, Checklisten, Linklisten, die weiterführende Informationen bereithalten, aber auch Buchvorstellungen mit fachlichem Bezug zu pädagogischen Themenfeldern. Sie finden Erfahrungsbeispiele, häufig von Lehrenden extern erstellt und auf WBWeb bereitgestellt. Sie finden aber auch sogenannte Wissensbausteine. Wissensbausteine ist ein besonderes Format. Bei den Wissensbausteinen werden spezielle Themen aufbereitet und bieten einen schnellen, aber auch fundierten Überblick zu dem jeweiligen Gegenstand. Zum Beispiel: Was ist Grundbildung?
Was genau sind die Dossiers?
Die Dossiers sammeln nochmal themenspezifisch die Inhalte auf WBWeb, sodass Interessierte, die sich mit einem speziellen Thema auseinandersetzen möchten, dann dort die Inhalte von WBWeb gebündelt nochmal finden. Handlungsanleitung und Buchvorstellung finden Sie dann zum Beispiel im Dossier Alphabetisierung und Grundbildung oder im Dossier Digitalisierung und Erwachsenenbildung finden Sie dann unheimlich viel Material zu diesem Themenfeld. Aktuell haben wir, jetzt will ich nicht lügen, aber deutlich über 2000 verschiedene Seiten auf WBWeb, die wir da redaktionell zusammengetragen haben.
Zweiter Bereich ist Vernetzung. Was bedeutet das ganz genau?
Vernetzung heißt, es besteht die Möglichkeit, sich kostenlos bei WBWeb anzumelden als Lehrende der Erwachsenenweiterbildung und so teilzuhaben an der meines Wissens größten Community im deutschsprachigen Raum an Lehrenden der Erwachsenenweiterbildung. Mittlerweile gehen wir auf Richtung 5000 registrierte User und mir ist persönlich keine größere Community bekannt. Diese Registrierung ermöglicht es nicht nur, sich selbst vorzustellen und auch darzustellen, seine Kompetenzbereiche zu erörtern, zu sagen, was man so tut und macht, vielleicht auch, was man so sucht, um sich mit anderen KollegInnen zu vernetzen. Es ermöglicht auch die Chance, in unserem Internetforum eigene Posts abzusetzen, wenn man eine Diskussion anstoßen möchte, wenn man sich an anderen Diskussionen beteiligen möchte. Zugegebenermaßen, der Postenforum, da wünschte ich mir mehr Bewegung, das ist noch etwas ruhig und ich hoffe, dass sich das im Laufe der Zeit auch noch rumspricht und dort mehr Leben eintritt.
Und Sie hatten noch einen dritten Bereich angesprochen, das Lernen. Wer lernt da was?
Seit 2020 haben wir auf WBWeb den sogenannten Eule-Lernbereich. Der Lernbereich bietet kostenfreies Selbstlernmaterial zu pädagogischen Themen. Hintergrund ist, dass zahlreichende Lehrende zwar enorme Fachexpertise in der Erwachsenenweiterbildung mitbringen, aber nicht unbedingt pädagogische Kompetenzen als Rüstzeug dabei haben, weil das ist für diese Berufsgruppe nicht zwingend nötig. Und so haben wir gedacht, es wäre gut, hier die Professionalisierung der Lehrenden zu unterstützen, indem wir selbst dann Angebote entwickeln. Diese bieten Reflexionsmöglichkeiten und sind multimedial aufbereitet und orientieren sich vorzugsweise an pädagogischen Themen. Also die Frage, wie man einen Aquarellkurs gestaltet, ist nicht so konkret benannt, wobei es durchaus grundlegende Informationen gibt zur Kursgestaltung, zur Nutzung von Open Educational Resources oder auch zur Gestaltung von Anfangssituationen, um nur einige Beispiele zu nennen. Allerdings ist hier für den Eule-Lernbereich eine Registrierung notwendig. Ich betone aber, dass wir diese Daten, die da anfallen, nicht nutzen, um Nutzer zu verfolgen, sondern im Hintergrund läuft ein virtuelles Unterstützungssystem, was dazu da ist, einerseits die Lernstände zu erfassen, sprich, wenn ich mal abbreche, weil ich irgendwie in einen Kurs muss oder mich um die Familie kümmern muss, kann ich hinterher wieder einsteigen und einfach dort weitermachen, wo ich aufgehört habe und muss nicht nochmal so einen Lernpfad durchlaufen. Und zum anderen lernt das System von den Nutzungsgewohnheiten der User und schlägt dann auch weitere Lernpfade vor. Es ist sozusagen eine KI im Hintergrund, die da arbeitet.
Jetzt haben Sie ganz viel schon über die Inhalte erzählt. Wer sind die Nutzerinnen und Nutzer? Also an wen richten Sie Ihre Angebote?
Unsere Zielgruppe sind originär Erwachsenenbildner und zwar in dem Fall konkret das Personal aus der Erwachsenenweiterbildungspraxis. Also wir richten uns an Lehrende der Erwachsenenweiterbildung. Aber wir wissen aus eigener Forschung, dass auch leitendes Personal auf WBWeb zugreift. So zeigte eine Umfrage des WB-Monitors vor zwischen Schlügen 3 Jahren, glaube ich, dass WBWeb tatsächlich das am dritthäufigsten genutzte Informationsportal für Leitungspersonal in der Erwachsenenweiterbildung ist. Das hat uns erstaunt und auch ein bisschen erfreut.
Wie weit, wenn wir mal uns das ein bisschen allgemeiner angucken, wie weit sind denn aus Ihrer Sicht ja die Erwachsenen- und Weiterbildungseinrichtungen mit dem Thema Digitalisierung mittlerweile?
Das ist eine schwere Frage, weil da gibt es wie überall Vorreiter und einige, die doch eher ja nicht ganz so up-to-date sind. Insofern kann ich das jetzt nicht so pauschal beantworten. Aber die jüngere Forschung zeigt, wir haben ein Projekt am Deutschen Institut für Erwachsenenbildung, welches sich unter anderem mit solchen Fragen beschäftigt. Was zurzeit noch eine Mangelware zu sein scheint, sind Strategien der Einrichtung, die die Digitalisierung ganzheitlich für die eigenen Bedarfe in den Blick nehmen und vorantreiben. Also Digitalisierungsstrategien scheint derzeit etwas zu sein, woran gearbeitet werden muss. Das zeigt nicht nur die eigene Forschung im Hause, sondern auch andere Forschung. Ich erwähne hier mal den sogenannten Horizon Report, der durchaus benannte, dass Strategien ein zentrales Element der Digitalisierung der nächsten Jahre sein wird, mit dem sich Einrichtungen auseinandersetzen müssen. Eben einer verbindenden Klammer, die top-down und bottom-up sozusagen auch getragen wird. Ich denke, partiell geht es voran, aber vielleicht sind es manchmal nicht die richtigen Baustellen. Es könnte sein, dass zum Beispiel an der Homepage oder an dem Image nach außen gearbeitet wird, aber zum Beispiel dann die Einbindung von IT-Strukturen, von Lehr- und Lernressourcen oder sogar von Personal wird ganz vergessen. Das zeigen sozusagen auch Ergebnisse und Befunde, die man so am DEE zusammengetragen hat. Das heißt, es bedarf zum Beispiel einer gezielten Personalentwicklung und eine Forschungsarbeit von Irene Skier und Erik Haberzee von 2018 zeigte auch, dass die Erwachsenenbildung in der Schweiz zwar sagt, Digitalisierung ist wichtig, aber das Personal soll die Kompetenzen möglichst selbst mitbringen. Das heißt, es wird sehr hohe Erwartungen an das Personal gesteckt, aber die kontinuierliche und gezielte Personalentwicklung findet nicht so richtig statt. Das ist ziemlich tragisch, wenn man sich überlegt, dass das Personal häufig in diesem Sektor von freien Trainerinnen und Trainern getragen wird oder dass freie Trainer und Trainer praktisch hier das Personal bilden, die dann auch noch zwischen realen und virtuellen Welten einerseits, aber auch andererseits zwischen den einzelnen Bildungsanbietern hin und her springen müssen. Das heißt, wenn es da keine richtigen Strategien gibt, dann sind die ziemlich, wie man heutzutage sagt, lost. Die müssen sich dann immer wieder umorientieren. Wie sind dort Lehr- und Lerngewohnheiten? Wie ist dort die Infrastruktur? Strategie hilft da schon mal weiter. Also die Lernenden müssen aber auch in den Blick genommen werden. Also wie sprechen wir Lernende an? Also einfach alles jetzt auf virtuell zu setzen, das ist auch nicht der Königsweg, wie wir wissen. Und auch die Lernenden müssen abgeholt werden. Und man muss eben überlegen, wie man die Vorteile des Digitalen dann noch ausspielt. Wo hat der Bildungsträger digital sehr gute Karten, aber wo kann der Bildungsträger auch vor Ort in Präsenz seine guten Karten ausspielen und dort seine Berechtigung ja klar machen? Und nicht zuletzt, denke ich auch, ist in so einer Digitalisierungsstrategie der Verbund der Weiterbildungseinrichtungen zu berücksichtigen. Man könnte statt Konkurrenz auch in Kooperation gehen, auch ein Thema, mit dem wir uns immer mal wieder beschäftigen. Zum Beispiel bei weniger gut besuchten Angeboten bei einem Anbieter an einem Standort könnte man ja gucken, ob andere Anbieter auch solche Angebote haben. Und wenn ja, könnte man ja gemeinsam sagen, okay, dieses Semester machst du den Kurs, nächstes Semester mache ich den Kurs, sodass man immer genügend Interessierte in einen Kurs bekommt und sich abwechselnd praktisch dann die Teilnehmendenzahl teilt. Das wäre natürlich dann auch klasse für alle Beteiligten, für die Einrichtungen und auch für die Bildungsteilnehmenden. Darum geht es ja.
Sie haben ja auch einen ganz guten Überblick über die, die tatsächlich als Lehrende unterwegs sind. Sie haben es gerade schon angesprochen, es sind viele freie Trainerinnen und Trainer unterwegs. Gibt es denn aus Ihrer Sicht ausreichend viele, die sich dann auch wirklich mit Digitalisierung beschäftigen wollen und dann auch digitale Tools einsetzen wollen, da wo es sinnvoll ist? Weil ich frage das deswegen, weil Sie hatten während des Zukunftsforums erzählt, dass Sie auch sinkende Nutzendenzahlen auf Ihrem Portal beobachten.
Ja, die sinkenden Nutzungszahlen, die relativieren sich nun wieder zum Glück, Gott sei Dank. Und vielleicht war diese Erfahrung auch daran geschuldet, dass es die Corona-Pandemie mit sich brachte, dass uns unheimlich viele Leute aufgesucht haben, wir auf einmal so eine richtige Welle an Anfragen haben. Aber auf die Frage, ob es ausreichend viele Lernende gibt, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, auch hier schwere Frage, müsste ich die Glaskugel auspacken. Aktuell glaube ich, dass das Personal versucht, wieder Land zu gewinnen, um es mal so lax zu sagen. Ich meine damit, dass die Lernenden nach der Krise versuchen, Kurse in bewährten Formaten anzubieten. Das spüre ich auch beim Abruf unserer Themen auf WBWeb. So sind 2022, also im laufenden Jahr, die am stärksten abgerufenen Themen in dem Bereich der Methodik zu finden, der Didaktik, aber auch im Thema Recht in der Weiterbildung. Also eigentlich die Themen, die vor der Pandemie bereits bei WBWeb Zugpferde waren. Und wir merken es auch bei unseren Veranstaltungen von WBWeb, die wir selbst durchführen, aber auch in Kooperation mit Weiterbildungseinrichtungen, wo wir angefragt werden für spezielle Themen. Das sind Veränderungen im Vergleich zu 2021 und insbesondere 2020 zu beobachten. Die Digitalisierungsthemen, so mein Eindruck, sind nicht mehr so en vogue wie vor 2 Jahren. Damals gab es einen regelrechten Run auf die Themen E-Learning und Digitalisierung bei WBWeb. Und wir hatten auch zahlreiche Anfragen aus Einrichtungen. Also diese Anfragen reichten von der Darstellung von Tools über Anleitung zum Erstellen von Content bis zur Entwicklung ganzer Einrichtungen, also Stichwort Digitalisierungsstrategie. Und natürlich ist es ein Vorteil der Erwachsenenbildung vor Ort zu sein, Kontakte herzustellen, miteinander ins Gespräch zu kommen, also die Teilnehmenden. Da kommt Digitalisierung vielleicht nicht so zum Tragen. Eventuell gibt es aber auch eine aktuelle Müdigkeit bei der Nutzung digitaler Werkzeuge. Aber ich denke, in den letzten 2 Jahren wird auch viel experimentiert, viel gelernt. Und sicher kommen heute mehr digitale Angebote in der Erwachsenenbildung zum Tragen und werden auch bewusst bei der didaktischen Planung berücksichtigt. Meines Erachtens werden die bewährten Formate von vor der Pandemie mehr und mehr mit digitalen Elementen angereichert und zugleich haben die Lehrenden der Erwachsenenweiterbildung auch viel gelernt. Wir hatten bei WBWeb vor gut einem Jahr eine Umfrage zum Thema Open Educational Resources. Es ist ein Spezialgebiet, wo es um die Erstellung, Nutzung und Weitergaben freier Bildungsressourcen geht. Und auch da zeigte sich, dass Lehrende durchaus Interesse haben, aber hier aus Sicht der Lehrenden die Einrichtung durchaus mehr Unterstützung leisten könnten, um dieses Thema voranzubringen. Leistung dahingehend, dass man rechtssicher ist, dass man sozusagen juristischen Beistand hat, falls mal etwas unklar ist. Leistungen dahingehend, dass man Serverstrukturen hat, wo man solche freien Bildungsmaterialien ablegt, um nur mal 2 Beispiele zu nennen. Also mein Verdacht ist, dass Lehrende ein großes Interesse haben, durchaus auch die für sie gefundenen Tools, die sie in den letzten 2, 3 Jahren entdeckt haben, weiterhin nutzen und die praktisch mit den klassischen Angeboten verbinden.
Wenn Sie jetzt noch mal so ein bisschen in die unmittelbare Vergangenheit gucken, was ist da genau an Entwicklung passiert? Also welche Themen waren vor der Pandemie besonders gefragt und welche haben das überdauert? Welche sind also jetzt immer noch genauso, finden noch immer genau solches Interesse?
Ja, die aktuellen Fragen kann man noch nicht so gut beantworten, weil dazu gibt es noch wenig Daten. Es gibt noch wenig Daten, wenn man sich anschaut, möchte, was vor der Pandemie in der Erwachsenenbildung so passierte. Mhm. Ich erinnere mich nur an wenige Untersuchungen, aber damals zeigte sich in der Forschung, dass Lehrende das Potenzial der Digitalisierung äußerst positiv einschätzten. In Einrichtungen jedoch Digitalisierung noch eher im Bereich des Marketings angesiedelt war, aber auch in der Beratung von Kunden, die fand schon auf digitalen Wegen statt. Auch die Programmplanung war durchaus digitaler eingestellt und sowie die Evaluation von Veranstaltungen, sprich, dass man dann hinterher Online-Fragebögen verschickt hat, wie fanden Sie den Dozenten, wie fanden Sie die Inhalte, haben Sie was gelernt, würden Sie wiederkommen, würden Sie es weiterempfehlen, sowas in der Richtung. Die Einrichtungen selbst beurteilten vor der Pandemie schon Lehrende als äußerst interessiert, aber in diesem Thema des digitalen Lehrens und Lernens und auch interessiert und offen für neue Formate. Es bestand großes Interesse an Themen wie netzbasierter Kollaboration, also der Zusammenarbeit im Netz, aber auch internetbasierter Kommunikation, an der Gestaltung von Webinaren oder Fragen des Einsatzes von Lernplattformen der Erwachsenenbildung. Was auch aus der Forschung damals bekannt ist, dass Lehrende es einschätzten, dass sie aufgrund der Digitalisierung mit vielen neuen Formaten konfrontiert sind und dass die Lehre über die digitalen Wege zu einem erhöhten Zeitaufwand führt. Eine Erkenntnis, die ich immer wieder mit Verwundern wahrnahm, weil auch ich in der Lehre tätig war und auch hin und wieder tätig bin, allerdings eher im universitären Sektor. Und für mich war die Arbeit mit digitalen Medien immer eine Erleichterung. Also ich hatte keinen höheren Zeitaufwand, sondern hatte geringeren Zeitaufwand, konnte da deutlich besser agieren. Und die Studierenden waren auch, will ich mal sagen, äußerst zufrieden und haben meine Lehre eigentlich in den Evaluationen immer sehr gut bewertet. Man sah damals auch vor der Pandemie einen erhöhten Weiterbildungsbedarf für mediendidaktische Konzepte. Also auch das wurde damals schon so prognostiziert. Ebenso wie für digitale Tools und auch die Lernplattform. Lernende, die man befragt hatte, die antizipierten bezüglich der Lernenden, also ihrer Klientel, dass diese höhere Selbstlernkompetenzen mitbringen müssten, wenn sie sich mit digitalen Formaten auseinandersetzen. Sie bräuchten eine höhere Motivation zum Selbstlernen, aber auch, dass die digitalen Formate geeignet sind für Prüfungsvorbereitungen. Also man hat damals schon hypothetisch geäußert, dass mittels digitaler Medien Prüfungsvorbereitungen besser laufen sollten. Das mal so als einige Einblicke aus den Befunden, die mir so bekannt sind, aus vorpandemischen Zeiten.
Ich würde jetzt gerne nochmal, Sie haben das vorhin schon mal angesprochen, die Selbstlernangebote mal ein bisschen näher beleuchten. Um was geht es da ganz genau? Also welche Inhalte bieten sich da vor allem an, um selber damit zu arbeiten?
Ja, sie sind schon für Lehrende konzipiert. Sie sind an sich zeit- bzw. trendlos. Es sind so pädagogische Dauerthemen, die man wahrscheinlich schon vor 20, 30 Jahren der einen oder anderen Weise im Studium kennenlernen konnte. Und ich prognostiziere auch noch in 20 und 30 Jahren aktuell sein werden. Denn diese Themen, die wir da in unserem Eule Lernbereich anbieten, orientieren sich an den pädagogischen Handlungskompetenzen Lehrender mit Perspektive auf die Erwachsenen- und Weiterbildung, wobei vieles davon auch übertragbar ist, zum Beispiel auf die schulische Bildung. Wie schon gesagt, viele Trainerinnen haben eine hohe Fachexpertise, aber sie bringen aus ihrer Biografie oft kein pädagogisches Wissen mit. Und das war eben der Grund für das DEE, hier entsprechende Angebote zu entwickeln und auch kostenfrei anzubieten. Und unsere Idee ist, wenn Lehrende einen eigenen Weiterbildungsbedarf spüren, dann können sie sich bei uns im Eule-Lernbereich umsehen und dann daraus bedienen. Wir hoffen, dass wir dann da das richtige Angebot auch bereithalten. Die Angebote sind äußerst vielfältig. Also sie reichen von A wie Aktivierung von Teilnehmenden oder die Gestaltung von Anfangssituationen über L wie Lehren und Lernen mit digitalen Medien oder Umgang mit Lernwiderständen bis zum W wie der Wertevermittlung oder wirkungsvolle Präsentationen für Kurse und Trainingsgestalten. Das Z haben wir noch nicht. Also W, mit W endet es. Es ist also ein bunter Strauß an mittlerweile weit über 30 sogenannten Lernpfaden. Und einen Überblick dazu finden Sie auf dem Portal WBWeb unter dem Menüpunkt Eule Lernbereich, der da sehr präsent ist. Da haben wir einen Überblick über alle Lernpfade. Da kann man draufklicken und gucken, was sich dahinter verbirgt. Und wenn da Neugier erzeugt wurde, dann einfach bei WBWeb anmelden und sich den Eule-Lernpfad mal genauer anschauen. Dieses Jahr, um die Trendthemen noch kurz zu benennen, dieses Jahr waren nicht wie in der Vergangenheit die besonders digitalen Themen vorgezogen, sondern tatsächlich ging es um die Gestaltung von Anfangssituationen. Das war dieses Jahr ein wichtiges Thema, wie ich gesehen habe jüngst. Aber auch die Gestaltung lernförderlichen Feedbacks war ein Thema, was häufig abgegriffen oder aufgesucht wurde. Und trotzdem auch medial netzgestützte Angebote konzipieren sind sehr beliebte Themen gewesen. Also auch das Mediale kommt nicht zu kurz.
Und wie muss man sich das von der Form her vorstellen? Handelt es sich da um reine Texte, sind das interaktive Dinge, spielen Videos eine Rolle oder vielleicht können Sie da ein bisschen was zu sagen?
Also es sind keine reinen Texte. Diese Lernpfade sind aus sogenannten Lernobjekten konzipiert und diese Lernobjekte zeichnen sich dadurch aus, dass es immer einen fachlichen Input gibt und der mit einer Reflexionsaufgabe gekoppelt ist. Der fachliche Input ist tatsächlich auch mit Texten belegt, aber es gibt dazu Videos, es gibt dazu interaktive Grafiken, mit denen man interagieren kann, wo man dann Zusatzinformationen abrufen kann. Es gibt verschiedene Formen von Tests, von ganz einfachen Reflexionsaufgaben, wo man sich selbst mal so aufschreibt, was man jetzt gerade so für sich mitnimmt, über Multiple-Choice-Tests, also es ist eine ganze Palette an verschiedenen Angeboten. Und diese Lernpfade haben eine unterschiedliche Länge. Die kürzesten, denke ich, bestehen so aus, jetzt will ich mich nicht festnageln, aus so 5 bis 7 Lernobjekten. Es gibt aber auch längere Lernpfade. Die benötigten Lernzeiten, die geschätzten, stehen immer in der Übersicht der einzelnen Lernpfade dabei, sodass man sich im Vorfeld schon überlegen kann, ob man noch Zeit hat, einen Lernpfad zu starten oder ob man den vielleicht auf einen anderen Zeitpunkt legt, weil man jetzt gerade nur eine kurze Mittagspause macht oder so.
Sie haben während des Zukunftsforums auch erzählt, dass sogenannte Micro-Credentials im Bildungsbereich immer wichtiger werden, also Bildungsangebote für Lehrende, wo einfach irgendwie eine Art von Zertifikat am Schluss steht. Kann man solche Angebote auch direkt bei WBWeb nutzen und dann online teilnehmen oder wie ist das gestaltet?
Nee, das geht bei uns gar nicht. Also wir haben keine Möglichkeit, im Hause Zertifikate für die Nutzung des Eule-Lernbereichs zu vergeben. Allerdings kooperieren wir mit zunehmend mehr Bildungsanbietern, die im Bereich Train-the-Trainer unterwegs sind, also Bildungsanbieter, die sich um die Professionalisierung von Lehrenden kümmern mit entsprechenden Angeboten, die unsere Angebote einfach in ihre Kurse mit integrieren und dann darauf hinweisen oder mit denen auch arbeiten, sodass Lehrende dann dort diese Eule-Lernangebote auch wahrnehmen können, um sich dann über die Bildungsanbieter ein Zertifikat abzuholen. In der jüngeren Zeit hat der Landesverband der Volkshochschulen in Nordrhein-Westfalen, immerhin ein sehr großer Landesverband, eine Kooperation mit uns unterzeichnet und die haben ihre gesamte erwachsenenpädagogische Qualifikation überarbeitet, so eine Veranstaltungsreihe, die Lehrende der Erwachsenenweiterbildung wahrnehmen können. Und da steht dann auch auf dem Zertifikat drauf, dass dann diese Qualifikationsreihe mit Ressourcen des DEE realisiert wurde. Also gibt es noch so ein kleines DEE-Logo dann noch auf dem Zertifikat.
Warum sind solche Zertifikate so wichtig?
Ja gut, es ist das eine, dass ich als Lehrender versuche, mir Handlungskompetenzen anzueignen, wenn ich merke, ich bin am Ende meines pädagogischen Repertoires angekommen, ich habe hier Schwierigkeiten, ich komme nicht weiter. Das ist das eine, aber wenn ich das nur für mich tue, nützt mir das natürlich nicht so viel im weiteren Prozess meiner Karriereplanung. Wenn ich allerdings nachweisen kann, dass ich auch neben den Fachinhalten, die ich sicherlich auf die eine oder andere Weise mit einem Studium und mit Erfahrungen im Job nachweisen kann, dass ich pädagogische Kompetenzen mir zugelegt habe, gezielt in einer Weiterbildung, ist das natürlich förderlich für die Karriereplanung. Zum anderen ist es aber auch so, dass zukünftig solche Zertifikate an Bedeutung gewinnen, wenn man sich anschaut, wie die Entwicklungen im Bereich der Weiterbildung vorangehen. Also Stichwort wäre zum Beispiel dieses große Projekt der nationalen Bildungsplattform, was in vieler Munde ist, aber noch sehr nebulös im Raum steht. Aber auch dort ist geplant, dass man in einer sogenannten Data Wallet seine Zertifikate ablegt. Sprich, ich kann dort meine Zertifikate ablegen und kann über die Data Wallet zum Beispiel dann schauen, welche Kompetenzen ich noch brauche, um ein umfassendes Kompetenzprofil zu haben, um für Bildungsanbieter interessant zu sein, die auf diese Themen auch ein Augenmerk legen, sprich die Qualität der Pädagogik auch in den Blick nehmen und nicht nur sagen, klasse, dass du unseren Kursteilnehmenden den Excel-Kurs beibringen kannst, sondern die sagen, ich brauche auch pädagogische Qualität. Solche Forderungen gibt es durchaus, ist mir auch bekannt in meiner eigenen Praxis in der Erwachsenenweiterbildung, dass ich mich bei Bildungsanbietern mit Kursen ja angeboten habe in der Vergangenheit und wo man durchaus hier und da, aber nicht immer, geschaut hat, hat der junge Mann auch pädagogische Qualitäten. Ja, ich sage jetzt junge, es war noch zu studierenden Zeiten und in der Zeit, als ich so um die 30, 35 war, schon ein paar Tage her. Aber wurde dann tatsächlich berücksichtigt, nicht immer und nicht überall, aber hier und da war es durchaus ein Ausschlusskriterium, gerade bei Weiterbildungsangeboten, die auch von öffentlicher Hand finanziert wurden, wo man sozusagen auch hier die Qualität sicherstellen wollte, die auf den pädagogischen Bereich angesiedelt ist.
Dr. Lars Kilian, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Institut für Erwachsenenbildung und Redaktionsleiter von WBWeb. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Stein.
Das war die zweite Folge der vierten Staffel des Podcasts Zukunftsforum Weiterbildung. Veranstalter des Zukunftsforums ist die Supportstelle Weiterbildung Qualis NRW in Kooperation mit dem Landesverband der Volkshochschulen von NRW und dem Gütesiegelverbund Weiterbildung. Mehr Infos zu der Veranstaltungsreihe und auch zu diesem Podcast finden Sie übrigens im Netz unter supportstelle-weiterbildung.nrw.de. Noch einmal supportstelle-weiterbildung.nrw.de. In der nächsten Folge begrüße ich an dieser Stelle Gäste aus der Weiterbildungspraxis und ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Das war's. Mein Name ist Michael Stein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns.